zu guter Letzt. So ist heute der Titel. Heute werden wir den letzten Teil des Evangeliums nach Lukas betrachten und sind dann über 4 Jahre durch dieses Evangelium gekommen. Also ihr seid hier so an einem historischen Tag hier im Gottesdienst oder auf dem Livestream. Wie viele Leute sind eigentlich jetzt da? Könnt ihr das mal sagen? So? 4. 4. Gut. Am 3.3.2017 habe ich das erste Video auf unserem YouTube-Kanal Krassauer Predigten hochgeladen. Zu guter Letzt. Es geht um den guten letzten Weg des Herrn Jesus hier auf der Erde. Es geht darum, ja, wie unser Herr seine Jünger ermutigt hat, wie er sie berufen hat und wie er auch dafür gesorgt hat, dass sie große Freude hatten. Der Jesus, der kann das auch heute bei uns bewirken. Ermutigung, Beauftragung und Freude, große Freude. Es wird heute auch wieder ein etwas längerer Bibeltext sein. Den habe ich in 3 Häppchen eingeteilt und ihr werdet jetzt gleich das erste sehen, das erste Häppchen. Es geht um Ermutigung. Ja. Ich lese den Text vor aus Lukas 24 ab Vers 36. Während sie aber davon redeten, trat Jesus selbst in die Mitte und er spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Aber bestürzt und voll Furcht meinten sie, einen Geist zu sehen. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken? Und warum steigen Zweifel auf in eurem Herzen? Seht an meine Hände und meine Füße, dass ich es bin. Rührt mich an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Und indem er das sagte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Da sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr was zu essen hier? Da reichten sie ihm ein Stück gebratenen Fisch und etwas Wabenhonig. Ja, könnt ihr eigentlich auch mal probieren, Fisch und Wabenhonig, ich weiß gar nicht, wie das schmeckt. Und er nahm es und aß vor ihnen. Also, 2 Jünger, die ganz niedergeschlagen waren, das war eigentlich so die Vorgeschichte, die gingen von Jerusalem nach Emmaus. Das war so ihr Weg. Und da hatten sie auf dem Weg eine längere Begegnung mit dem Herrn Jesus, der auferstanden ist. Sie selbst dachten, es ist alles vorbei, es ist alles aus. Das war mal eine Episode in unserem Leben, die sicherlich uns sehr geprägt hat, aber jetzt irgendwo ist alles zwischen den Fingern zerronnen, es ist bloß noch Dunkelheit. Das war eher so. Tod ist eben Tod. Zuerst erkannten sie den Herrn Jesus gar nicht, als er so mit ihnen auf dem Weg war. Ihr kennt ja die Geschichte. Jedoch, als er dann mit ihnen in ein Haus eingekehrt ist und hat dann auch mit ihnen gegessen und dann auf einmal kam's: Hey, das ist ja Jesus, Wahnsinn. Ja. Und als sie das realisiert hatten, da war er vor ihren Augen verschwunden. So war's. Was machten sie? Also sie haben sich dann nicht gleich mal ins Bett gelegt, haben gesagt, morgen können wir immer noch nach Jerusalem vielleicht wieder zurückgehen und es den anderen sagen, sondern sie kehrten sofort um und gingen dann den Weg wieder zurück. Ja, die wussten ja, wo ihre Leute waren, haben da dort wahrscheinlich angeklopft und die haben so reingelassen. Und jetzt kommt diese Geschichte. Ja, jetzt ist so, sie redeten die Botschaft, wir haben Jesus gesehen. Ja, Jesus ist tatsächlich auferstanden. Wie gesagt, das ist die Begebenheit, wo wir da jetzt einsteigen. Ja, und sie versuchten mit allen möglichen Dingen, was sie jetzt erlebt haben, das jetzt ihren Mitgeschwistern deutlich zu machen. Und wisst ihr, als ich so darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, wir sind doch in einer ähnlichen Lage. Oder? Wie können wir Menschen überhaupt überzeugen, dass Jesus lebt? Wie geht das? Die Menschen, wir haben ja kein Bild oder so jetzt von Jesus in der Tasche, wo er sagt, hey, ich habe ihn da getroffen. Sondern, ja, wie in der damaligen Zeit, die einen Jünger zu den anderen gekommen sind, wir haben Jesus erlebt. Und die anderen waren dann noch so ungläubig. Irgendwie muss sich doch Jesus offenbaren. Wir müssen eigentlich auch damit rechnen, dass nicht nur unser Reden, sondern dass irgendwie Gott auch noch reinspricht, ja, in diese Situation. Ja, ich stelle mir vor, wie die Jünger, die wieder auf dem Weg nach Jerusalem zurückgegangen sind, wie die dann auch miteinander gesprochen haben. Ja, sie werden sich fragen, werden die anderen wirklich unserem Erlebten glauben? Wir können doch mit nichts, was wir erfahren haben, irgendwas belegen. Ja, wir können das ja gar nicht. Jesus ist weg. Alles, was wir sagen, kann doch auch angezweifelt werden. Alles. Ja? Nach dem Motto, ja, ihr habt euch das ausgedacht oder ihr habt da ständig da auf dem Weg geweint und so weiter und irgendwie seid ihr nicht ganz so bei Trost. Ja. Ja, sie waren dann dort und alles änderte sich, als der Herr Jesus selbst in die Mitte kam. Vorher war ihre Botschaft in der Mitte. Ja, sie haben ja davon geredet. Und jetzt war auf einmal Jesus selbst in der Mitte. Und das haben die mitgekriegt. Die haben da was mitgekriegt. Das sehen wir ja. Und ich denke auch, dass wir, wenn wir das Evangelium weitersagen wollen, damit rechnen sollten. Ja? Dass Jesus nicht uns nur zappeln lässt nach dem Motto, ja, rede mal und ich mache gar nichts. Sondern Jesus Christus hat doch selbst auch ein Interesse an dem, dem wir das Evangelium sagen. So auch da. Ja, und was tut jetzt der Herr bei dieser Truppe, ja, die das jetzt mal gehört hat? Er spricht. Er fordert sie auf, ihn anzusehen. Dann erfordert sie auch auf, ihn zu berühren. Und er ist noch vor ihnen. Und warum tut der Herr das? Weil er selbst ja ein großes Interesse hat, dass seine wertvollen Menschen ihren Herrn als wirklich den Auferstandenen sehen und erleben und wissen, das ist wirklich wahr. Das ist wirklich wahr. Sie sollen tief in ihrem Herzen begreifen, Jesus lebt. Er hat den Tod besiegt. Auf seine Worte können wir uns wirklich, wirklich, wirklich verlassen. Es sagt ja auch einmal im Johannes 14, 18, kann man das nachlesen, weil ich lebe, sollt ihr auch leben. Es hat nämlich auch was mit unserem eigenen Leben zu tun. Es geht nicht nur um eine Tatsache, dort Herr Jesus auferstanden, sondern das hat auch mit mir zu tun. Ja, als er in ihrer Mitte erscheint, redet der Herr und möchte sie beruhigen, indem er sagt, Friede sei mit euch. Alles ist gut. Friede sei mit euch. Ihr braucht keine Unruhe mehr zu haben. Ich lebe, ihr dürft auch dadurch leben und Frieden haben, und zwar Frieden in Bezug auf Gott. Alles bezahlt. Wirklich, alles bezahlt. Auch wenn du noch später sündigst, alles bezahlt. Alles. Du hast Frieden mit Gott. Er wird nicht mehr zornig sein über dein Leben. Dann Frieden in Bezug auf dein irdisches Leben. Wo geht's hin? Ja? Was werde ich alles noch erleben? Ich lebe, sagt Jesus. Frieden für dein Leben. Du weißt nicht, was morgen kommt. Jesus weiß es. Und er hat versprochen, bei dir zu sein. Du bist sein Schaf, er ist der Hirte. Keine Sorge. Ja. Auch wenn wir vielleicht irgendwann mal doppelte und dreifache Masken aufsetzen sollten. Keine Sorge. Keine Sorge, der Herr Jesus ist bei uns. Darauf müssen wir unseren Blick lenken, ganz getrost weiterleben. Nun, die Reaktion der Jünger, Bestürzung und erstmal voller Furcht. Was war denn das? Oder was ist denn das jetzt hier? Was ist denn das? Sind jetzt mit diesen beiden Leuten da, waren die vielleicht irgendwie in einer komischen Sitzung, wo man Tische gerückt hat und jetzt ist da ein Geist hier? Ja, meinten ja, es ist ein Gespenst. Kommt jetzt Okkultismus hier in unseren Raum? Und da sehe ich, wenn Jesus noch sagt, Friede sei mit euch, dass es hier erstmal so ganz traurige Gestalten sind. Ja, die kennen ihre eigene Geschichte gar nicht so. Vielleicht, die hatten doch schon mal was erlebt, ne, wo sie gedacht haben mit dem Gespenst. Könnt ihr euch daran erinnern? Ja, da auf dem Wasser, ja, haben sie auch gedacht, da kommt ein Gespenst und es war Jesus. Ja, ein bisschen Geschichtsvergessen. Wichtig, dass man auch an die Geschichte sich erinnert. Ja, wie hat Jesus gehandelt, in meinem Leben gehandelt? Denn ihr kommt vielleicht auch in Situationen, wo er sagt, ja, jetzt wird es aber wirklich seltsam. Das hätte ich auch nicht gedacht von Gott. Denkt auch ein bisschen weiter. Wie hat euch Gott bis hierher geführt? Und der Gott, der euch bis hierher geführt hat, wird euch doch nicht jetzt einfach an die Wand laufen lassen, ja? Gut, also, sie dachten, es wäre ein Gespenst. Und sie hätten doch schon ein bisschen auch nachdenken können, da waren doch schon mal Frauen am Grab, oder? Die haben auch gesagt, also Jesus ist auferstanden, die haben was vom Engel erzählt und so weiter. Und dann ist noch der Petrus auch noch hingestürzt, ja? Und hat auch gesehen, ja, das Grab war leer. Und die Tücher waren ganz gut hingerichtet, also das war, der war nicht gestohlen worden, der Jesus. Der muss doch auferstanden sein. Jetzt sehen sie ihn und denken, hey, das ist ein Geist, ja, Angst. Jesus geht jetzt aber nicht und sagt, also mit diesen Ungläubigen kann ich nichts anfangen. Also das ist wirklich schwierig, 3 Jahre mit ihnen unterwegs gewesen, 3-mal mindestens habe ich ihnen gesagt, nach dem 3. Tag werde ich auferstanden. Also was soll ich mit den Typen machen? Macht er nicht. Wisst ihr warum? Weil er sie liebt. Deswegen. Ja. Deshalb Stufe 2. Nicht nur reden, ja, sondern schau. Schau meine Hände, schau meine Füße. Hier sind die Male der schrecklichen Hinrichtungsart der Kreuzigung zu sehen. Geist braucht es ja nicht unbedingt, ja. Sondern ich bin's wirklich. Und dann Stufe 3. Bitte, fasst mich an. Bitte. Ihr sollt wirklich glauben. Festhalten. Genau. Und dann Stufe 4 noch. Gebt mir was zu essen und beobachtet mal, wie die Speise vom Teller weggeht und wie ich das dann esse und dass es nicht irgendwie da runterfällt. Ja? Ich bin wirklich ein Mensch. Wirklich. Zum Anfassen, miteinander reden, miteinander essen. Alles da. Die Zuhörer sollen mitbekommen, dass die Botschaft, die sie zuerst gehört haben durch diese 2, wirklich stimmt. Und das hat Jesus dann gemacht. Wir können die Leute nicht, wie gesagt, so überzeugen, dass sie sagen, na, aufgrund deiner Reden glaube ich jetzt alles. Da muss Jesus selbst kommen. Sonst ist alles Reden umsonst. Das erinnert mich daran, wie mein Schwiegervater zum Glauben kam. Manche habe ich es ja schon mal erzählt. Übrigens, ich habe mal das Bild von ihm mitgebracht, hier. Mein Schwiegervater, der aber jetzt nicht mehr lebt. Ich stelle es mal dahin. So, gucken, ob es noch geht. Ja, okay. Das Ganze fing an, als ich am 30. August 2017 meinen eigenen Vater beerdigt habe. Ist mein Vater gestorben. Und an diesem Beerdigungstag hat mein Schwiegervater mit mir über Gott gesprochen. Dass ihn das sehr angesprochen hat und bewegt hat. Und er sagt mir, dass er eigentlich auch gerne eine Verbindung mit Gott haben möchte. Und dass ich ihm dabei helfen sollte. Ich habe auch mit ihm dann lange darüber gesprochen. Und dann hat er gesagt, Martin, das kann ich irgendwie doch verstehen, aber so richtig glauben kann ich das nicht. Weißt du, Martin, ich brauche ein Erlebnis mit Gott. Wirklich, um an Gott zu glauben, brauche ich ein Erlebnis. Also, naja, gut, das kann ich dir ja nicht geben. Ja. Und dann, etliche Jahre später, es war 2019, da hatte mein Schwiegervater den 3. Herzinfarkt gehabt. Obwohl die OP schwer war, sah es dann am Anfang aus, dass mein Schwiegervater sich da wieder ganz gut erholt. Dann aber kam ein schlimmer Rückschlag. Und er dachte, es geht jetzt zu Ende. Und als Kirsten und ich ihn im Krankenhaus dann besucht hatte, erzählte er uns von einer Nacht, an der er dachte, sterben zu müssen. Er hatte mit dem Leben abgeschlossen und war mit seinen Kräften ganz am Boden. Und dann sagt er aber seltsamerweise, kam circa 3 Uhr nachts, ja, eine seltsame Kraft in seinen Körper. Und er vernahm oder erlebte die Nähe von Jesus, so hat er es gesagt. Und irgendwie war dann in seinem Herzen, es wird alles gut. Und darauf ging es aufwärts nach dieser Begegnung. Als ich das dann von meinem Schwiegervater hörte und dann sagte ich, Papi, so habe ich ihn genannt, wenn du so Gottes Güte erfahren hast, dann solltest du auch darauf reagieren. Das war auch ihm sofort klar. Ich gab ihm dann dieses kleine Heftchen, so. Jesus sagt, ich bin, so zum Durchlesen. Und am nächsten Tag besuchten Kirsten und ich ihn wieder. Dabei kam er gleich wieder drauf zu sprechen, dass er Jesus, der die Auferstehung und das Leben ist, dass er diesem Herrn sein Leben anvertrauen wollte. Er betete und am 7.11. im Beisein von Kirsten und mir übergab er dem Herrn Jesus dann auch sein Leben. Der Herr Jesus wusste, dass diese Sehnsucht von meinem Schwiegervater, ein Erlebnis von Gott zu bekommen, dass das für ihn wirklich existenziell war. Manche sagen, ja, wenn es Gott gibt, da soll er mir doch mal irgendwas geben. So wird Gott nicht handeln. Und das können wir auch in der Bibel nachlesen, wo Jesus auch sagt, ihr seid ein böses Geschlecht, wo er immer wieder Zeichen fordert. Aber dort, wo es wirklich, wirklich wichtig und dran ist, dann wird Gott sich offenbaren und der Mensch weiß, jetzt muss ich reagieren. Er wird uns nicht zur Rettung zwingen, aber er wird das Herz des Menschen berühren. So wie Jesus hier auch. Vertrauen wir darauf. Wenn wir von Jesus weitersprechen, vertrauen wir darauf, dass es nicht in erster Linie also auf unsere Worte ankommt, sondern dass der Herr Jesus selbst erscheinen muss, selbst helfen muss. Ja, das Nächste. Die Beauftragung. Er aber sagte ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Mose und in den Propheten und in den Psalmen von mir geschrieben steht. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden und sprach zu ihnen, so steht es geschrieben. Und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende euch die Verheißung meines Vaters, ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Wir sehen, wie der Herr Jesus bei den Jüngern nochmal die Grundlage für ihre Verkündigung legt. Sie haben den Herrn erlebt, das haben sie jetzt wirklich, ja. Sie haben gesehen, er hat Fisch gegessen, sie haben ihn berührt. Und sie können das jetzt bezeugen. Jesus lebt. Das konnten sie bezeugen. Aber sie sollen auch wissen, dass in der Heiligen Schrift die Grundlage für den Glauben zu finden ist. Es geht nicht darum, dass andere Menschen an Jesus glauben, weil du an Jesus glaubst. sondern sie brauchen die Grundlage, die in der Heiligen Schrift zu finden ist, weil es dort steht, glaube ich. Und dieser Glaube, Jesus hat hier eine Bibelarbeit mit den Jüngern gemacht. Das müssen wir vielleicht nicht unbedingt, dass wir gleich, also wenn derjenige sich für Christus interessiert, dass man erstmal sagt, so setzen wir uns mal eine Stunde, zwei hin und dann erkläre ich dir mal das alles. Das muss vielleicht nicht gleich so sein. Aber dein Glaube soll auf der Schrift gegründet sein, dass du dann auch sagst, ja, weil es da so steht, ja, können wir das außerdem fest glauben. Denn Gottes Wort ist hier ein entscheidender Punkt. Der Herr Jesus hat auch seine Schrift gestützt. Und so sollten wir das auch machen. Der Herr spricht, dass Mose, die Propheten, die Psalmen von ihm sprechen. Ich weiß gar nicht, ob die Jünger das gleich so verstanden haben. Ja, es sieht fast so aus, dass Jesus hier auch nochmal in ihrem Verständnis eingegriffen hat. Er öffnete ihnen das Verstehen. Seht ihr das? Und auch das, wenn wir mit jemand über die Bibel auch sprechen, auch da müssen wir hoffen und beten und darüber nachdenken auch, dass doch Gott hier eingreifen möge. Und er will es ja auch. Nun, sie hörten, dass der Messias Gottes, der Christus, leiden musste. Ja, sehen wir auch. Warum muss er leiden? Im Prophet Jesaja, den der Herr seinen Jüngern sicher auch hier nochmal vorgestellt hat, da wird deutlich, fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft und von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung durchbohrt, wegen unserer Missetat zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Ihr seht hier die roten Worte auch. Bestraft, geschlagen, niedergebeugt, durchbohrt, zerschlagen, seine Wunden. Christus musste leiden. Er musste. Und zwar um unsere Schuld. Um unsere Missetat. Das machte Jesus seinen Jüngern deutlich. Aber es wird auch von der Auferstehung gesprochen, ja, am dritten Tag aus den Toten auferstanden. Und das lesen wir auch in Jesaja. Ich lese ab Vers 10. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, also wenn das passiert ist, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele Gerechte gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Dieser Messias wird nach seinem Tod wieder sehen. Ja, lesen wir. Seine irdischen Tage nach seinem Tod wurden durch die Auferstehung verlängert. Normalerweise, wenn jemand tot ist, ist er tot, ja, dann ist er nicht mehr hier auf dieser Welt. Aber durch die Auferstehung werden diese Tage verlängert. Und auch hier wird nochmal darauf hingewiesen, dass der Gläubige vor Gott gerecht wird, weil der Messias seine Schuld getragen hat. Was soll diese Botschaft bei den Zuhörern bewirken? Hier wieder Buße. Das heißt Umkehr. Umkehr von dem Weg ohne Gott zu einem Weg mit Gott. Oh, ja, eigentlich mit dem Herrn Jesus, der auferstanden ist. Den Weg des eigenen Ichs, wo ich der Chef bin, verlassen und sagen, Herr Jesus, der Rest meines Lebens, da bist du der Chef. Das ist Buße. Und dann, ich möchte im Namen von Jesus um Vergebung meiner persönlichen Sünden bitten. Der Herr Jesus hat wirklich deine ganze Schuld getragen. Dass das stimmt, habt ihr jetzt in der Bibel gesehen, so Jesus zu den Jüngern, ja? In eurem Leben habt ihr erkannt, dass ich lebe, ihr, meine Jünger, seid meine Zeugen. Und jetzt, los geht. Nein, stopp, noch nicht gleich, los geht. Ihr bekommt noch eine entscheidende Hilfe für euren Dienst und darauf sollt ihr jetzt erstmal warten. Gott gibt euch noch den Heiligen Geist, der euch selbst tröstet, wenn die Botschaft auch nicht angenommen wird, der euch aber auch immer wieder ermutigt und durch euch den Zuhörern hilft, die Botschaft zu glauben. Denn der Heilige Geist ist deswegen auch in diese Welt gesandt worden, damit die Menschen erkennen, dass Jesus der Christus ist. Wir brauchen darauf nicht mehr zu warten, also wir, die wir heute hier auch in Grassau sind, denn jeder Gläubige hat mit der Bekehrung den Heiligen Geist schon bekommen, wie es auch hier in Epheser 1,13 heißt. Dort steht, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit des Evangeliums eurer Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, also zu diesem Zeitpunkt, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Übrigens, der Epheserbrief ist der nächste Brief, den wir mal durchnehmen im Gottesdienst. Ja. Schauen wir aber weiter hier in dem Text. Der letzte Gedanke, der heißt Freude. Und zwar große, anhaltende Freude. Er führte sie aber hinaus bis in die Nähe von Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, indem er sie segnete, schied er von ihnen und wurde aufgehoben in den Himmel. Und sie warfen sich anbetend vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen und lobten Gott. Und wenn es hier noch Amen steht, dann heißt es nicht, die Predigt ist zu Ende, sondern dann heißt es, so ist es. Amen bedeutet, so ist es. Ja. Wisst ihr, wenn jemand geht, den man liebt, dann hat man eigentlich Trauer. Hat man eigentlich eine Not. Aber hier scheint der Abschied mit großer Freude verbunden zu sein. Das ist ja ganz anders. Wie können die Jünger ja große und anhaltende Freude haben? Denn das war ja nicht mal ein Kurz. Hüpfen sie mal nach Hause mit großer Freude, sondern die gingen danach immer in den Tempel und priesen Gott und lobten ihn. Also das war irgendwie beständig. Beständig. Ja, wie geht das? Gibt es diese Freude auch für uns, ihr Lieben? Es gibt sicher Dinge, die uns Freude bringen. Dabei ist es wichtig, dass mir das auch bewusst wird. Also wenn ich Freude habe, dann muss mir das ja auch irgendwie bewusst sein. Warum freue ich mich? Das muss ich ja irgendwie auch beantworten können. Ja? Vielleicht hat der kleine Bubi den ersten Zahn entdeckt. Kann ja sein, ja? Hey, da ist ja was. Gut. Ich weiß nicht, wie es dir erging, als du, ja, vielleicht bei der Fahrprüfung schon einmal durchgefallen bist und beim zweiten Mal hat dann der Fahrlehrer gesagt, bestanden. Yeah, klasse. Ja, man muss es natürlich realisieren. Bestanden, das darf ich selbst fahren. Wow. Oder, was ging in deinem Herzen ab, als der Chef sagte, dich übernehme ich. Ja, ist ein guter Mitarbeiter. Freue mich, wenn Sie auch in unserem Team dabei sind. Yeah! Oder wenn die Liebe deines Lebens dir den ersten Kuss gibt, was empfindet man dabei? Oder du bist in einem Urlaubsland angekommen. Die Sonne geht am Morgen wunderbar auf und du weißt, jetzt kann ich hier 3 Wochen chillen oder was weiß ich. Ja. Ja. Es fängt gerade an. Freude. Tiefe Freude erleben wir, wenn uns etwas bewusst wird, dass das wirklich, wirklich wahr ist. Ja. Die Eidechse, die sich vielleicht hier an dem Strand auch da mal tummelt, ich weiß nicht, ob die sich da freut. Ja? Sonne scheint ja wie immer hier. Und so, ich weiß nicht, ob ihr irgendwie überhaupt Freude bewusst ist. Aber derjenige, der jetzt hier vielleicht eine lange Reise gemacht hat, Urlaub hat, der empfindet es natürlich ganz anders. Aber was brachte die Jünger dazu, Freude, die länger anhält, zu erleben? Ich kann euch sagen, was mich immer wieder erfreut und auch lange erfreut. Ja, darauf kann man mal niesen. Ja. Ich stelle mir vor, welche Zukunft hätte ich, wenn ich meinen Erretter nicht hätte? Ich stelle mir vor, welch eine im Grunde traurige Gestalt ich wäre. Martin ohne Jesus. Martin ohne Jesus wäre ein Mensch, der seine Anerkennung nur beim Menschen suchen würde. Dann wäre das, was ich hier auf dieser Welt erlebe, wenn jemand mich schätzt, ja, das wäre für mich das größte Glück. Und wenn mich jemand ablehnt, dann wäre meine Seele am Boden. Ja? Ich würde immer schauen, wie denken die Leute über mich? Ja? Leute, die genauso sterblich sind wie ich. Aber das wäre so mein Bestreben. Arme Gestalt. Ich würde nach Liebe, Respekt, Geborgenheit, Freude immer innerweltlich und damit auch zerbrechlich suchen. Und wehe, wenn du auf einmal auf der Schattenseite des Lebens bist, wenn du durch Entscheidungen, die du getroffen hast, auf einmal in eine Ecke bist, wo du eigentlich gar nicht hin wolltest. Ja, du wirst entlassen, irgendwie musst du vielleicht woanders hin, kennst niemand. Und du weißt, es waren vielleicht eigene Fehlentscheidungen. Jeder ist seines Glückes Schmied oder Unglückes Schmied. Ich hätte, wenn ich mein Leben vielleicht in dieser Weise an die Wand gefahren hätte, keine Hoffnung. Ich wäre immer wieder auch auf der Suche, mich mit anderen zu vergleichen. Ich werde es nicht vergessen, als ich in der Schule war, so in der dritten Klasse oder in der vierten, dann hat die Lehrerin uns nach unseren Noten gesetzt. Ja, nach unseren Noten. Also der Beste war vorne und der Schlechteste war ganz links hinten oder so weiter. Ja. Und dann wusste man, in die erste Reihe, das sind die Guten, das sind die Mittleren und das sind die Schlechten. Und dann habe ich zu meinem Vater mal gesagt, weißt du, Papa, ich bin immer noch der Beste von den Schlechten. Also ich versuchte irgendwo auch da noch eine gewisse Anerkennung zu haben. Ja. Aber wisst ihr, Martin ohne Jesus, der schaut nur, wie geht es hier auf dieser Welt. Und solange man noch jung ist, da kann das vielleicht noch ganz gut funktionieren, aber die Kraft, die lässt ja irgendwann mal auch mal nach und so weiter. Und dann klappt nicht mehr so vieles. Und ja, das Schlimmste steht mir als Martin ohne Jesus ja noch bevor. Und zwar die hundertprozentige ewige Qual nach Gottes Gericht. Schrecklich. Wie anders ist es doch, mit meinem Herrn Jesus zu leben. Er hat für mich den Himmel erkämpft, macht mir eine Wohnung dort fertig, wird sich auch mit mir dann ewig in Liebe verbinden. Ich bin bei ihm willkommen. Ja. Er schenkt mir eine Zukunft, die ich mit meinem kleinen Gehirn nicht erträumen kann. So komme ich zur Freude, und zwar durch Bewusstmachen. Durch Bewusstmachen dessen, was Jesus mir gegeben hat. Was er mir auch noch schenkt. Jesus lebt. Das haben die Jünger erfahren und immer wieder realisiert. Jesus lebt auch heute in unserer Mitte. Mach dir mal bewusst, dass hier Jesus ist. Wirklich. Jesus ist wirklich hier. Und dann überlege, was macht es mit deinem Herzen? Ja, wir haben gehört, Jesus ermutigt, beauftragt seine Jünger und sie sollen in dieser Ermutigung und der Beauftragung große Freude erleben. Das sollen sie immer wieder erleben. Denk weiter darüber nach. Gott segne uns in dieser Weise. Amen.